herzlich willkommen bei der Technikblase im neuen Jahr. Es ist Folge 30b.
Ja, es ist die Folge 30b.
Warum sagen wir 30b? Ganz einfach, weil wir eigentlich schon letzte Woche, wann war es, Donnerstag, Freitag, einen Podcast aufgezeichnet haben, beziehungsweise ist nicht ganz richtig. Also der Michael hat einen seiner.
Wir haben Remote gemacht, weil wir gedacht haben, das machen wir jetzt mal, weil wir sind ja die Technikblase und wir haben das voll im Griff. Deswegen haben wir gesagt, machen wir Remote. Und wir haben gedacht, machen wir mal so ein Double Ender. Double Ender heißt, jeder speichert seine Spur, jeder zeichnet seine Spur auf und wir unterhalten uns über Skype. Dann hat man die ideale Qualität, weil nichts irgendwie verloren geht und wir können es zusammenfügen und alles ist gut. So weit, so gut. Wenn wir nicht auf die tolle Idee gekommen wären, QuickTime auf Stefans Seite als Aufzeichnungssystem zu verwenden. Und der QuickTime-Player hat sich dann nach einer Dreiviertelstunde, nach einer guten Stunde, wo wir aufgenommen haben, gedacht, wurscht, Dinger Sepp, schmeißen wir mal weg, spürst du mal ab. Was total super war. Also meine Spur war da, aber die wollten wir dann euch auch nicht zumuten.
Man hätte quasi eine Dreiviertelstunde Monolog von Michael gehört, der auf Fragen antwortet, die nicht da sind, plus teilweise relativ lange Sprachpausen. Da haben wir uns gedacht, das ist jetzt nicht so ganz userfreundlich. Ja.
Deswegen irgendwie haben wir ihn einfach nicht veröffentlicht und deswegen gibt's jetzt hier die Ausgabe 30b. Und an dieser Stelle an Apple, fuck you. Also Kinder, also nicht mal temporäre Dateien waren noch da. Es war einfach, der QuickTime-Player hat sich einfach komplett verabschiedet und hat alles gelöscht und alles mit in den Abgrund gerissen, was so da war.
Also das war schon bitter. Also die Dateigröße war, hat mich ein bisschen irritiert gehabt beim Aufzeichnen, aber das ging so für eine Dreiviertelstunde Audio-File in die Gigabyte-Größe, aber habe ich mir nichts dabei gedacht, weil Apple macht das ja schon und dann ich hatte auf Record geklickt und als wir fertig waren auf Pause, auf Beenden, also Aufnahme beenden. Mhm. Und dann hat sich auch der Player, also da ist QuickTime dann einfach geschlossen worden. Also ja okay, danke.
Naja. Auf jeden Fall, wir haben Themen.
Hätten wir vielleicht vor dem Podcast auch besprechen können? Nein.
Wir haben da immer noch die gleichen Themen wie letzte Woche. Ich glaube, es ist nicht so viel passiert. Wir haben nerdige Weihnachtsgeschenke bekommen.
Ja, das ist schön. Oder kaufen uns vielleicht
oder
selber
kaufen
was.
Kaufen uns selber was, genau.
Kaufen selber was. Zwei kurze Splitter zum Thema. Eins zum Thema Phishing, eins zum Thema WhatsApp-Warnungen. Würde ich gerne mit einfließen.
Ja, können wir gerne machen. Was war denn das dritte Thema? Ich habe zu viel Plätzchen gegessen. Ich habe hier Urlaub gehabt. Ich habe 3 Wochen Urlaub gehabt oder 2,5 Wochen Urlaub gehabt. Und da vergisst man so viel.
Autonom fahrende
Autos.
Fahrzeuge, zwei sehr krasse Beispiele im Prinzip, wie weit die Technik jetzt schon ist und wie sie sich wahrscheinlich die nächsten Jahre entwickeln wird. Da können wir auf jeden Fall nochmal anschließen und auch nochmal ein bisschen in die Zukunft schauen.
Genau, und ich wollte noch über meine Heizungsthermostate ein kurzes Fazit ziehen.
Richtig, nach
2 Wochen.
Die war ja etwas kühl.
Ja, mir war etwas kühl beim letzten Aufzeichnen. Das kommt ja noch dazu. Ich war eine Dreiviertelstunde in einem kalten Büro gesessen und es ist nichts dabei rausgekommen. Na gut, also, mit was haben wir an?
Weihnachten. Meine Lichtschwertgeräusche.
Du warst auch in Rogue One?
Ich war natürlich auch in Rogue One und war sogar kurz vor Weihnachten in Rogue One und habe mir innerlich natürlich immer schon eine nerdige Lego Darth Vader Figur gewünscht. Nach dem Film noch mehr und das muss meine Schwester irgendwie gespürt haben. Ihr wisst das ja mit der Macht und so.
Ja, die hat
und hat mir dann diese Figur geschenkt und
I feel disturbance in the force.
Ja.
Sehr schön. Nee, der Stefan hat eine Lego Darth Vader Figur bekommen.
Richtig, die ist sogar relativ groß. Also das sind schon so 15 Zentimeter, 16 Zentimeter.
Was du jetzt zeigst, sind aber 30 Zentimeter.
So, ja, dann sind es mehr.
Also Lineallänge sind ungefähr 30 Zentimeter.
Ja, Männer können das ja immer so schlecht einschätzen. Also. Willkommen im neuen Jahr. Hast du denn auch hast du schöne Nerdwachten gehabt?
Ja, ich habe mir selber was geschenkt. Ich habe mir zwei Dinge geschenkt und zwar, also vorneweg, du hast ja so einen tollen Artikel geschrieben, dass wir bitte als Nerds keine Technik-Weihnachtsgeschenke haben wollen, weil wir uns da einfach besser damit auskennen meistens.
Und man könnte auch sagen, das ist eher so eine manische Phase, wenn wir nach Technik suchen. Also also der Grund, warum wir uns damit auskennen, ist, dass wir einfach Stunden auf allen möglichen Technikportalen verbringen, um zu sagen, so, genau das und genau in der Ausführung will ich das haben.
Ja, ne? So ging es mir auch. Ich habe das ja ein bisschen entschärft. Ich habe ja eine Amazon-Wunschliste, die mein Vater inzwischen sehr oft besucht und mir da eigentlich regelmäßig zu Weihnachten und zu Geburtstag was runterkauft und schenkt. Clever. Also an dieser Stelle danke. Aber genau, in dem Fall haben wir es so gemacht, wir brauchen eine Küchenmaschine. Mhm. Da kann man sich ja auch ziemlich rein nerden in Küchenmaschinen. Und einen Bohrhammer habe ich mir gekauft.
Jetzt, wo dein Haus fertig ist.
Weil den habe ich schon immer gewünscht und da gab es gerade ein Schnäppchen von Metabo.
Okay.
Deswegen, also deswegen haben wir uns eigentlich hauptsächlich Geld gewünscht und dann auch bekommen. Und da habe ich mir eine Bosch MAM 5 gekauft. Die reicht mir völlig aus und ist total günstig. Und einen Metabo, wie heißt denn der, ein Akkuschlagschrauber, Bohrhammer mit so STS Dingsbums Bohrfutter und so weiter.
Hat mich ja ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen gewundert, dass es jetzt Bohrhämmer auch mit Akku gibt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also mit, nicht Stromanschluss.
Ja, ja.
Meine Eltern, nutzt so die Familie, die haben noch so eine alte Hilti. Mhm. Ich glaube, die werden nicht mehr hergestellt, weil, oder die werden auch in der Form nicht mehr verkauft, weil da brauchst du, glaube ich, einen Waffenschein dafür oder so. Das ist so ein brutales Teil. Also da reißt du dir fast die halbe Wand ein. Wird sich vielleicht auch mal ein neuer anbieten. Mhm. Aber Küchenmaschine ist jetzt nicht die Thermomix-Variante, die dann auch Brät und Suppen selber macht und vielleicht auch noch zum Einkaufen läuft, oder?
Nee, das ist ein ganz einfacher. Also unser Anwendungszweck ist eigentlich hauptsächlich Teig, also Teig kneten oder rühren. Mhm. Und meine Frau hat gern was gehabt, mit dem man so Gemüse schneiden kann. Also entweder so raspeln kann oder in Scheiben schneiden. Und da gibt's ein Angebot von Bosch eben mit dieser Maschine dabei und dann eine Reibeschale, so eine Reibeaufsatz und einen Mixer noch dabei. Und hat 1000 Watt, hat so einen schwenkbaren Arm, man kann den in verschiedene Varianten, da gibt's dann auch noch einen Fleischwolf, wenn man den haben will, dazu und alles Mögliche und Edelstahlschüssel und ja, da bin ich ganz zufrieden. Und Bohrhammer, das Ding zu, also die Akkutechnik hat sich in letzter Zeit ziemlich weit entwickelt. Also ich habe schon eine Akku-Kappsäge. So ein Ding, wo man so Bretter, so Dielen zuschneiden kann und sowas. Und es funktioniert so gut, dass ich mir gedacht habe, das nutzen wir. Und da habe ich meinen Hardware-Guy angerufen, beziehungsweise bin vorbeigelaufen. Und der hat mir das mal demonstriert und ich habe dann auch so ein Testexemplar mitgenommen sogar.
Okay.
Und habe das mal so an einem ganz normalen Ziegelstein probiert, den wir noch rumliegen hatten, an so Ziegelresten. Und der war besser als meine kleine mit. Also ich habe davor eine kleine Hilti gehabt. Mhm. Und der war definitiv besser. Also der war trotz Akku auf jeden Fall leistungsfähiger. Okay. Natürlich geht er nicht so lang. Also ich meine,
wollte ich ja sagen, also kannst du 3 Minuten machen oder wie?
Ja, so, ich glaube eine Dreiviertelstunde, sagen sie. Dreiviertelstunde Dauereinsatz kann der ab und dann sollte, also mit dem großen Akku und dann sollte man den Akku mal wechseln. Mhm.
Ja, vielleicht nochmal auf die Küchenmaschinen zurückzukommen. Wir sind ja beide Hobbyköche. Mhm. Nicht nur Technik-Nerds, sondern teilweise auch Koch-Nerds. Und ich glaube, haben beide auch eine relativ starke Meinung, was diesen Thermomix betrifft. Ne? Ich halte das wie mit Homöopathie und Religion. Wenn Menschen diese Begriffe oder auch diese Handlungsweisen für sich eingenommen haben, dann ist das natürlich okay, außer sie wollen mich bekehren.
Ja.
Dann kriege ich nämlich einen Rappel und das möchte ich nicht. Also für mich persönlich jetzt gehört Schneiden, Schnippeln, zwischendurch abschmecken und dabei schon fast satt werden zum Kochen einfach mit dazu. Und Thermomix ist für mich Zubereitung, nur muss ich halt auch nicht für eine sechsköpfige Familie kochen regelmäßig. Ne? Also da muss man jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber was ich dann nicht leiden kann, ist, wenn du irgendwo zum Feiern gehst oder weiß ich nicht, Fondue machst mal unter den Jahren auch und da gibt's ja dann immer die lecker Dips und du bringst selber welche mit und dann stehen dann manche so davor, oh, hast du die auch mit dem Thermomix? Und da, das geht ja und ach, das geht auch ohne. Ja, natürlich geht es ohne. Also da,
ja. Das kenne ich auch. Also ich kann doch verstehen, wenn jemand Thermomix will. Ich kenne auch Personen, die einen Thermomix haben.
Du würdest sie aber nicht als Freunde bezeichnen.
Ja, doch. Also ich habe, das ist unterschiedlich. Eine befreundete Familie hat einen und die benutzt den halt so, wie man benutzen soll als Küchenmaschine und nutzt den halt, um, keine Ahnung, mal Teig zu rühren und mal irgendwas, eine Suppe zu machen. Eine Schaumsuppe ist ja okay. Die haben auch ein Kind, also das ist auch akzeptiert, oder finde ich ja auch durchaus nachvollziehbar und akzeptierbar, dass man das nutzt, um einfach zu essen zu kommen. Es ist immer noch besser, als Tütensuppe zu machen, als irgendwelche Tütensoßen oder sowas zu machen, wenn man halt sagt, ich habe keine Zeit und will damit kochen, dann ist es ja okay. Aber wie du schon sagst, was mich nervt, ist, dass das immer so ein Sendungsbewusstsein da ist, dass jeder wissen muss, dass genau das jetzt mit dem Thermomix gemacht wurde und dass das ja so toll ist. Und das habe ich so oft, dass irgendjemand sagt, und schmeckt das? Ja, ist gut. Habe ich mit dem Thermomix gemacht. Ja, ist ja gut, dann behalte es für dich, aber nerv mich nicht damit. Das ist so ähnlich wie mit, also einige Veganer oder Vegetarier, die dann auch in meinem Freundeskreis waren und die halt auch immer so, weißt, wenn dann dich unterhältst über, manchmal geht's dann immer aufs Essen und du sagst halt, ja, keine Ahnung, ich habe da letztens ein Steak gegessen und bla bla bla. Wenn dann immer diese Bekehrungs, weißt du eigentlich, wie das, woher das Steak kommt? Ja, mein Vater ist Jäger, ich habe schon Tiere ausgenommen. Ich weiß, woher das Fleisch kommt. Ja. Und genau dieses Stück Fleisch weiß ich sogar, wie die Kuh hieß, wo es herkam, weil mein Fleischguy mir keinen Scheiß vom Schlachthof antut, sondern mir halt richtiges Fleisch gibt. Also ich bin jetzt niemand, der, also ich bin kein militanter Fleischesser. Ich esse vielleicht zweimal, dreimal die Woche maximal Fleisch, weil ich finde, das hat einen Wert, das soll man zu schätzen wissen und ich bin jetzt niemand, der dann die billige Wurst aus dem Supermarkt kauft oder das billigste Fleisch irgendwo vom Aldi, ohne jetzt den Aldi abzuholen zu wollen, herholt, bloß dass er fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche Fleisch isst.
Schnitzel.
Ja, ich bin da jetzt nicht so der Fleischesser oder der militante Fleischesser. Ich mag auch vegetarische oder vegane Gerichte. Ich probiere das auch gern mal aus. Aber wenn ich so ein Fleisch esse, dann ist es einfach Genuss. Und da gibt's kein, aus meiner Sicht jetzt, klar gibt's die Einstellung, Fleisch ist grundsätzlich schlecht, weil da werden ja Tiere dafür getötet, aber es ist nun mal so, aus meiner Sicht, der Mensch ist ein Allesesser und der hat schon immer Fleisch gegessen. Wenn man das nicht in Übermaß tut, dann kann man das machen.
Außerdem ist es schweinelecker.
Genau.
Sollte man, also wenn man es richtig zubereitet, A und B auch eben, wie du sagst, die richtigen Stücke von den richtigen Bezugspersonen.
Genau, kaufen. Genau. Und da will ich niemand gegenüberstehen haben, der mich dann abschätzig anschaut und die ganze Zeit mir das Fleisch versucht zu vermiesen, was ihm ja nicht gelingt, weil mir schmeckt es trotzdem. Und wenn der 100-mal sagt, dass das Tierleichen sind, dann weiß ich das, weil ich isst bewusst Fleisch. Ich mache das ja nicht zufällig, wenn ich nicht weiß, was da drin ist, sondern ja. Insofern, das ist so ähnlich wie beim Thermomix. Jetzt würde ich da mal nicht mehr
weiter schimpfen. Wir sind ja nicht die Wurstblase.
Genau. Das ist so ähnlich. Also dieses Sendungsbewusstsein, wenn ihr einen Thermomix habt, seid froh damit, seid glücklich. Ihr könnt es auch einmal erzählen, dass ihr jetzt einen habt. Vielleicht, wenn ihr auch zu Weihnachten eingeschenkt habt oder euch selber einkauft habt. Aber dann ist es auch gut. Ja. Und dann ist es auch gut.
Zurück zur Technik. Zwei kleine Splitter habe ich. Zum einen ist, du hast den Namen vorher so schön gesagt, Ute Christoph.
Ute Christoph ist wieder da. Ich habe auch schon in zwei WhatsApp-Chats die wichtige Nachricht bekommen, falls euch eine Ute Christoph eine Einladung schickt, nehmt die nicht an, weil sonst wird ein Virus auf euer Handy geladen.
Jetzt müssen wir den meisten von euch vermutlich nicht erklären, dass eine reine WhatsApp-Nachricht, also eine Textnachricht, keinen Virus enthalten kann. Ja. Aber ihr könnt das weiter erzählen und weiter tragen. Das ist nämlich wichtig, weil solche Sachen wie eben diese Ute Christoph-Warnung oder eigentlich jeglicher Scheiß, genauso wie sende diese Nachricht an 20 Kontakte, sonst wirst du von WhatsApp ausgeschlossen. ist natürlich völliger Bullshit. Das Problem ist nur, die Leute, die das wissen, ignorieren es. Genau. Und reden nicht drüber und sagen das auch den Leuten nicht, die sowas verbreiten. Also wird es unter den Leuten verbreitet, die mit Technik vielleicht nicht so viel am Hut haben und die es vielleicht einfach gar nicht interessiert, die ja helfen wollen vielleicht sogar.
Ja. Die denken, sie haben da total tolle Insider-Informationen, die sie unbedingt jetzt weitergeben müssen, weil ja Sat1 und RTL schon drüber berichtet haben.
Ich kenne Ute Christoph persönlich.
Genau, was machst du jetzt, wenn Ute Christoph heißt?
Zumindest kennen viele, googeln viele deinen Namen. Das ist nämlich auch noch so ein Trick, den könnt ihr den Leuten auch sagen. Gerade bei diesen Spam-Mails, die landen sehr, sehr, Spam-Nachrichten, die landen extrem schnell auf mimikama.at zum Beispiel. Die haben ein super Archiv, die machen eine tolle Arbeit, da kann man auch mal so einen Namen eingeben oder einfach eine Textzeile, um nachzugucken, ob da jetzt irgendwas dran ist, wenn man sich nicht sicher ist. Und vielleicht mit ein bisschen gutem Willen und gutem Zureden versteht's der ein oder andere und sagt dann, ja, okay, ich gucke das nächste Mal, was ich an meine Freundesgruppe mit 300 Leuten schicke. Ja. Ne, geht ja gar nicht. 256 sind so viele habe ich auch nicht.
Tatsächlich auch nicht so viel. Ich glaube, ich habe so um die 50, 60 auf WhatsApp. Also es hält sich in Grenzen.
Wir sollten eigentlich auch mehr Threema benutzen, aber das könnten wir mal in einem anderen Podcast.
Ja, aber das werden wir ja auch nicht. Da ist ja niemand.
Da ist ja niemand.
Das ist das Problem. Naja, wobei WhatsApp ja auch nachgebessert hat im letzten Jahr. Die haben ja auch jetzt End-to-End-Verschlüsselung und das ist auch gut so. Und insofern sind die, glaube ich, schon auch auf dem richtigen Weg.
Richtig.
Zweitens.
Auf dem Falsch, oder? Nee, ich hätte noch einen ganz kurzen. Und zwar reden wir alle 3, 4 Podcasts über Phishing-Nachrichten. Wie man aufpassen kann, dass einem Phishing nicht selber passiert, wie man Mails prüfen kann, wo man Rücksprache halten kann, wie man sich mit Spamfiltern schützen kann. Nur wenn man in der Arbeit ist zum Beispiel, dann will man ja Sachen eigentlich schnell erledigen, weil man will ja eigentlich auch schnell nach Hause. Mhm. Und so ging es mir gestern oder vorgestern. Ich habe eine Mail bekommen von Symantec, dass eine Spam-Mail in ihrem Spam-Folder gelandet wäre. Habe ich gedacht, okay, das kann ja nur vom Haus sein. Ja. Habe auf den Link geklickt, habe meine Daten eingegeben, da kam falsches Passwort. Dann habe ich mir schon gedacht, jetzt Moment einmal, Symantec, bin auf die Mail zurückgegangen und die war auf Französisch. Habe kurzzeitig hohen Puls und hohen Druck bekommen, weil ich mir gedacht habe, fuck, ich Vollidiot habe jetzt, weil ich nicht aufgepasst habe. Meine Login-Daten, also das wäre jetzt, gut, ich habe es ja zumindest relativ schnell gemerkt, aber trotzdem meine Firmen-Login-Daten irgendeinem Händler aus Usbekistan geschickt.
Ja.
Hab dann zum Glück sehr schnell jemanden von der EDV erreicht. Herzlichen Dank an der Stelle an Robin Albrecht. Er hat gesagt, nee, ist vom Haus. Und dass die auf Französisch kam, die Mail ist komisch, aber da können wir mal nachschauen oder so. Aber du bist in der Situation, wenn du wirklich nicht jedes Mal dich konzentrierst und schaust, wo du Sachen eingibst,
ja,
bist du im Eimer.
Ich glaube, wir haben da eh schon mal drüber gesprochen, über unseren neuen tollen Spamfilter.
Ja, aber es war ja zwischendurch mal wieder doch was anderes. Es war doch der Barracuda, glaube ich, oder?
Nee, es war schon immer so. Also es war Message Labs war der erste, den wir hatten und den haben sie dann irgendwann mal umgestellt oder er ist gekauft worden, glaube ich, von Symantec.
Okay.
Und dann wurde er auf Symantec umgestellt. Also soweit vom Wording und das hat nicht mal die EDV mitbekommen, weil das einfach Symantec einfach so mal gemacht hat und ich habe da ja auch schon mal eine Mail bekommen, wo irgendwie total seltsam war und die habe ich dann an die EDV weitergeleitet, die dann gesagt haben, oh, bitte nicht machen und nichts anklicken und so eine Woche später kam dann die Rückantwort, oh du, wir haben nochmal nachgeschaut, das ist doch okay, das ist unser Virenscanner unser Webfilter, der Mailfilter, der heißt jetzt nur anders.
Ja, schau, vielleicht hätte ich mir die alte Folge einfach nochmal anhören müssen, genau. Aber nee, also du bist halt und dann wenn du dann grinst, wenn Vati, Mutti aus Versehen irgendwo ihre Passwörter eingegeben haben, wo sie es nicht hätten machen sollen. Ja. Oder Amazon Links angeklickt haben, die wo ganz offensichtlich eigentlich für dich offensichtlich war, ja, wenn du dich nicht konzentrierst und das so nebenbei alles machst, passiert das mal schnell. Mhm. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich fand die Erfahrung gut.
Ja. Nee, also es erdet ein bisschen, wenn man dann selber auf sowas reinfällt. In dem Zusammenhang gibt es eigentlich bei Amazon Deutschland inzwischen Two-Factor-Authentifizierung?
Danke fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal bei der Technikblase.
Also ich habe vor anderthalb Jahren oder sowas hat Amazon das bei Amazon.com eingeführt. Mhm. Und da bin ich zufällig drüber gestolpert, habe das dann bei Amazon.com angeschaltet und seitdem muss ich es auch bei Amazon.de eintragen.
Okay.
Also falls ihr das machen wollt, und ja, wir empfehlen ja jedem Two-Factor-Authentifizierung, gerade bei so Sachen, wo Kreditkartendaten oder sonst was hinterlegt ist, oder gerade bei Amazon jetzt im Zuge von diesen ganzen Webdiensten und Cloud-Diensten hat man teilweise dann Daten auf Amazon liegen, die ungeschützt sind oder dann nicht mehr geschützt sind, wenn jemand das Passwort rausfischt. Ja. Schalte das auf jeden Fall ein. Also ich muss mal nachschauen, vielleicht reden wir da nächste Woche nochmal kurz drüber. Wenn ihr da bei den Sicherheitseinstellungen auf eurem Konto klickt, entweder gibt es auf Amazon.de schon oder ihr geht dann einfach auf Amazon.com, da gibt es dann irgendwo bei Passwort gibt es die Möglichkeit, Two-Factor-Authentifizierung einzuschalten.
Wobei du dich ja, also zumindest früher war das so, nicht mit deinem Amazon.de-Konto bei Amazon.com anmelden konntest, kannst.
Doch.
Also UK zum Beispiel habe ich einen extra Account. Musste ich machen, weil ich mal aus doch, also das kann schon gut 3-4 Jahre her sein, 4-5 Jahre vielleicht sogar.
Das würde ich jetzt, da würde ich jetzt vehement widersprechen, weil ich seit 2003, glaube ich, Amazon.com und seit 2005 irgendwie Amazon Co. UK Kunde bin. Okay. Und ich mal mit Amazon Kontakt hatte, die Nutzerdaten auf jeden Fall weltweit speichern, also die werden die zentral gespeichert.
Da muss dann was bei mir schiefgelaufen sein, weil ich kann daran kann ich
einen Tippfehler.
Stefan.nk,
ja, der schreibt immer noch. Der fährt immer noch Lüft.
Krieg regelmäßig. Ich kann dir die gerne mal zeigen. Ich kann die mal gesammelt irgendwohin weiterleiten. Das ist echt.
Machst ein Tumblr. Stefan.nk.tumblr.com und dann schickst den Link an
Mr. Kim.
Stephen Kim heißt er, glaube ich.
Muss vielleicht mal auf Facebook suchen.
Habe ich schon, aber es gibt viele viele in der Gegend.
Ja.
Naja.
Und das zu erklären, ist dann auch schwierig, glaube ich.
Ja. Na, besser fährt der Lüft als mit dem LKW.
Oh.
Böse Überleitung.
Böse
Überleitung. Nein, wir haben, das ist jetzt schon ein bisschen her, wir haben in der letzten Folge, die ihr niemals hören werdet, haben wir über den dramatischen Zwischenfall, über den bedauerlichen Zwischenfall im Berlin am Weihnachtsmarkt gesprochen, wo der LKW in den Weihnachtsmarkt reingefahren ist und über die Tatsache, dass wohl Fahrassistenzsysteme des LKWs Schlimmeres verhindert haben.
Genau. Kurz danach, 4-5 Tage danach, ist auf Reddit auf jeden Fall ein Video kursiert von einem Tesla, das in den Niederlanden aufgenommen worden ist. Übrigens nicht in den USA, wie ich in dem Podcast erzählt habe, den ihr niemals hören werdet. Da hat das System einen Unfall auf der Autobahn, ich weiß gar nicht, wie das in Holland heißt, auf der Autobahn erkannt, an dem Bremsverhalten eines Autos. Mhm. Und das ganz besonders Bemerkenswerte war, das war nicht das Auto, das vor dem Tesla gefahren ist, sondern zwei Autos vor dem Tesla. Ja. Es ist bemerkenswert, wie weit diese Technik ist und jetzt als Pendler, wie lange fährst du? 20 Minuten, eine Viertelstunde?
20 Minuten.
Die fahren gut nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten länger. Jetzt gerade an solchen Tagen wie heute reibe ich mir eigentlich nur noch die Hände nach selbstfahrenden Fahrzeugen, wo du dann irgendwie schön ein Büchlein lesen kannst, während du auf der B12 mit 50 entlang tuckerst, weil du natürlich in deinem Schneeräumfahrzeug fährst.
Sei mal froh, dass es bei euch Schneeräumfahrzeuge gibt. Also ich bin heute hergefahren und und ich glaube, da war um 4 oder 5 war das letzte Mal das Schneeräume unterwegs. Und natürlich haben die LKW-Fahrer, die entweder bei Salita bei uns im Ort die Milch abgeholt haben oder keine Ahnung, was die gemacht haben. Auf der Strecke sind immer holländische Fahrzeuge und ich will ja dieses Stereotyp, ich will ja das Stereotyp vom holländischen Autofahrer nicht überstrapazieren, aber es sind immer Holländer, die immer den in die nächsten 6,5 Kilometer mit Schneekettenfahren Schild ignorieren und sich dann wundern, dass sie am nächsten Berg einfach hängen, weil da nun mal glatt ist.
Ja.
Wir sind hier im Allgäu und da schneit's.
Da schneit's.
Und da schneit's manchmal viel und da schneit's über Nacht auch gerne mal 30 Zentimeter und da kommen die Schneeräumer nicht immer hinterher und deswegen gibt's die Schilder, jetzt Schneekettenpflicht für LKWs. Und wenn ich dann halt keine Schneeketten aufziehe, weil ich mir denke, wurscht, Dinger Sepp, dann hänge ich halt am Berg und dann müssen vor allem die ganzen Autos, die dahinter stehen, ja am Berg anfahren, weil die Steigung halt länger ist. Und dann meistens halten dann nicht mal die guten Winterreifen das aus.
Ja.
Und dann schwimmt man da so halt vorbei. Inzwischen kommt wieder jemand entgegen, der dann selber ins Schlittern kommt, weil der Berg natürlich auch in der anderen Richtung glatt ist. Und hey, also ich führe mehr Kontrollen von LKWs mit Schneeketten.
Wir sind zwar etwas vom Thema abgekommen, aber das ist ja okay.
Genau.
Das ist ja auch, wie hast du so schön gesagt, Teil des Konzepts dieses Podcasts. Genau.
Themen nicht zu Ende bringen, sondern einfach abweichen. Nein, also wir haben ich bin auf jeden Fall ein Freund von autonomen Fahrzeugen und ich hoffe, dass sich das in den nächsten 5 bis 10 Jahren so etabliert, dass vielleicht nicht der nächste, aber vielleicht das übernächste Auto dann damit schon aufwarten kann und ich vielleicht bei Überlandfahrten entspannt zurücklehnen kann.
Ja, oder so, oder statt Stop and Go ist ja auch sowas, was da als Autofahrer vielleicht, was dir ein bisschen auf die Nerven geht und gerade könnten diese Systeme ja eigentlich gut auch miteinander funktionieren. Also es gibt ja verschiedene Ansätze, was das autonome Fahren angeht. Das eine sind die Sensoren im eigenen Fahrzeug, also jetzt zum Beispiel wie beim Weihnachtsmarkt auch, die gemerkt haben, okay, nach einem gewissen, also so sei es wohl gewesen, nach einem gewissen Widerstand haben die einfach die Bremsung eingeleitet und das ist ja schon mal ein riesengroßer Schritt. Ja. Also natürlich, das, was passiert war, ist mit diesen aktuellen Systemen nicht zu verhindern, aber allein die Erkennung, okay, da passiert jetzt was nicht Normalfall ist, jetzt bremse ich mal lieber, ist spannend. Und bei dem Tesla war es so, der hat, also dieses Auto hat den Unfall kommen sehen. Das wurde auch nochmal von einem Tesla-Mitarbeiter bestätigt. Und er hat innerhalb von Millisekunden angefangen, wirklich wie Radau zu piepen. Also da kannst du als Fahrer eigentlich nur noch auf die Bremse treten, weil du vielleicht auch erschrickst. Gut, hoffentlich dann nicht das Lenkrad verziehst, aber einfach
die sagen, der hat eine Vollbremse eingeleitet, worauf dann 5 Autos dahinter nochmal einen Unfall gebaut haben.
Das wäre ja dann auch wieder scheiße, ne? Wenn die Bremse wirklich mit dem Stempel reingeht, und das dürfen die Autos dann auch nicht machen. Da kommt auch noch ein zweiter Aspekt dazu, nämlich, dass die Autos irgendwann in ferner oder vielleicht hoffentlich eben nicht allzu ferner Zukunft miteinander kommunizieren sollen und sagen sollen, hey, da vorne tu mal langsam, weil Kinderwagen auf der Straße zum Beispiel.
Ja, das wird dann noch spannend. Also momentan ist es ja so, dass die Autos hauptsächlich über Optik funktionieren. Also das heißt, die erkennen Standstreifen, die erkennen Straßenmarkierungen, die erkennen teilweise die Straßengraben, wie heißen die denn? Flöcke? Die
Nupsis?
Nein, was diese, ja, die Stäbe, die links und rechts von der Straße sind,
ja.
Um quasi die Straße zu erkennen und erkennen dann optisch so vorausfahrende Fahrzeuge und erkennen vielleicht Bremslichter und erkennen vielleicht Rückfahrscheinwerfer von keine Ahnung was. Und das funktioniert ja in Deutschland auch ganz gut, wenn wir durchaus ein ziemlich sinnvoll markierte Straßen haben. Vor allem, wenn es mal ins Überland, in den Überlandbereich, also Bundesstraße, Autobahn geht. Aber in der Stadt ist es halt dann doch mal so, dass irgendwo am Rand einer steht, über den Abbiegestreifen irgendwie drüber steht oder jemand parkt oder halt irgendwas verhindert, sei es jetzt bei uns jetzt gerade Schneehäufen, die am Straßenrand stehen, dass einfach die Markierungen nicht da sind. Und da wird es dann eben wichtig, dass vor allem in der Stadt, die vielleicht irgendwie so ähnlich wie diese Bluetooth-Beacons so Sender sind, die einfach dann Informationen über die Straße, über die Stadt und dann untereinander eben die Kommunikation ermöglichen, dass die Autos eben wissen, hey, da vorne, da stehen gerade 5 Autos an der Ampel, weil, keine Ahnung, ein LKW umgefallen ist oder sowas. Dann nehme ich halt automatisch mal den Weg außen rum und dann verteilt sich das halt auch besser.
Also ich glaube, die spannendste Zeit wird die, in der völlig autonome Autos mit Autos gemeinsam fahren, die von Personen gelenkt werden. Also ich glaube, einfach in 4-5 Generationen oder vielleicht in 25 Jahren kannst du dich in dein Auto setzen, kannst ihm sagen, fahr dahin und alles ist Sahne. Ja. Na, aber die Übergangszeit wird spannend, weil natürlich auch autonome Fahrzeuge anders reagieren werden, als man das als Fahrer selber vielleicht antizipiert.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Also vor allem dann diese, ich meine, wir haben da glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, die Abwägung des Schadens.
Richtig.
Also was verursacht jetzt mehr Schaden? Fahre ich jetzt gegen einen Baum und bringe quasi meinen Fahrer in Gefahr, der in mir drin sitzt, jetzt als autonomes Auto, oder sprenge ich die Wandergruppe auseinander, um den Fahrer zu schützen? Diese Entscheidung, die ist glaube ich noch spannend und die wird glaube ich auch noch viel, viel Diskussion fordern. Jetzt hatten wir den Fall, wo in einem Tesla, sei jetzt mal dahingestellt, ob durch den Tesla oder nur oder durch Schuld des Fahrers, ein Fahrer gestorben ist in einem Tesla, der den LKW nicht erkannt hat. Das ist jetzt mal ein Fall, wo der Tesla dann den eigenen Fahrer ums Leben gebracht hat. Wenn das jetzt ein externer wäre, der da verletzt worden wäre, also wenn jetzt der LKW-Fahrer zum Beispiel irgendwie Schaden genommen hätte, dann hätte man nochmal eine zweite Diskussion. Und die zwei Diskussionen, die muss man halt aushalten. Und da muss sich dann auch die Gesellschaft eben auf einen Standpunkt stellen und sagen, ja, das ist zwar so, aber es ist trotzdem pro Kilometer immer noch weniger Unfall als mit von Menschen gelenkten Fahrzeugen. Insofern müssen wir das halt akzeptieren, dass da Maschinen Entscheidungen treffen, die uns vielleicht nicht immer nachvollziehbar sind.
Es ist nicht nur die Gesellschaft, sondern auch das Recht. Und das wird auch eine sehr spannende, also ich glaube, wenn dieses Thema mal so richtig in Deutschland anläuft, haben wir thematisch für die Technikblase für Jahre ausgesucht.
Ja, wenn es mal anlaufen würde.
Ja.
Ich meine, die deutschen Autohersteller, die sind jetzt eher so, die machen einfach mal gar nichts, gucken mal. Ja, schauen wir mal. Und die haben halt auch momentan noch die Lobby in Deutschland. Die können halt aufgrund ihrer Situation in Deutschland, Deutschland ist ein Autofahrerland. Deutschland ist ein Autofahrerland und Deutschland hat ja auch eine Tradition im Automobilbau, die natürlich geschützt werden will.
Also Benz.
Ja. Gott hilft Daimler. Gott liebt Daimler? Gott liebt Daimler. Gott
liebt, glaube ich.
Ja.
Otto Motor.
Da Audi. Ja. Da Volks und da Wagen.
Geschichte ist nicht unser
natürlich.
Metier. Doch, deins vielleicht. Ja.
Kennst du nicht mehr? Horch, da kommt ein Audi. Kennst du?
Nein, keine.
Der Horch. Der ja die Horch-Werke gegründet hat. Mhm. Alter, traditioneller Autohersteller. Der ist ja dann rausgeschmissen worden, mehr oder weniger, und hat dann Audi gegründet. Weil Audi heißt auf Latein Horch. Und die erste Werbung war dann ja immer Horch, da kommt ein Audi.
Die
Geschichte kann ich.
Die würde aber heute nicht mehr funktionieren, weil die Elektroautos alle so fucking leise sind.
Genau.
Wir sind letztens auch in Tesla neben uns vorbeigeglitten. Und das ist schon bemerkenswert. Also die sehen ja mega schnittig aus und die haben auch richtig was unter der Haube. Die haben richtig Dampf, die Teile. Und das ist so wie...
War halt nicht lang. Ja. So ein Tesla, der versägt dich auf der Autobahn mit deinem Porsche.
Ja.
Und das ist das, wo sie halt gerade momentan packen. Ich meine, in den USA gab es, glaube ich, da gibt es so eine Statistik, die kam irgendwie Ende letzten Jahres, also Ende 2016, dass mehr Teslas als, also wenn man jetzt Tesla als Luxusauto einsetzt, weil es kostet ja über $100,000, glaube ich.
Ja, ich glaube, also die kleinste Variante ist sogar noch drunter, aber so wenn du ein bisschen was an Ausstattung haben willst, dann kommst du eben an die 100.000.
Ja. Und die haben jetzt in den letzten drei Quartalen, das war dann vermutlich das letzte Quartal 2015 bis zum dritten Quartal 2016, die deutschen Automobilhersteller in den USA überholt. Also inzwischen werden mehr Teslas zugelassen als BMW, Audi und Mercedes in dem Segment. Und das ist halt schon was, wo den deutschen Autoherstellern auch weh tut und wo es jetzt einfach mal in die Puschen kommen müssen und von mir aus kaufen sie Tesla, aber irgendwas müssen sie machen, weil so kann es nicht weitergehen. Und wenn sie sich weiter, ich meine, geh mal in den Laden, geh mal bei uns ins Autohaus bei VW und sag, du willst ein E-Golf. Da wirst angeguckt wie nix, die haben keinen da, die können dir vielleicht in 2 Monaten mal einen für eine Probefahrt beschaffen. Du hast nicht die Infrastruktur, dass du das vernünftig laden kannst. Das wird zwar jetzt kommunal nach und nach hochgezogen und im Allgäu ist gar nicht schlecht, weil das AIW selber, also unser Überlandwerk, unser Stromversorger, selber eine Flotte von Fahrzeugen haben und da ein Interesse haben, natürlich das zu verbreiten. Aber dann fahr mal über Land und dann ist gleich vorbei. Und ich habe wenn dann mal so siehst, so ein Tesla, klar mag der 500 Kilometer Reichweite haben, aber halt, wenn du 80 fährst, wenn du dann wirklich mit 200 umeinander prügelst, dann ist halt nach einer halben Stunde der Akku leer. Also sprich nach 100 Kilometer oder sagen wir 150 Kilometer und dann musst du halt laden eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde.
Also da muss auf jeden Fall auch noch was in der Akkutechnologie, da sind wir jetzt vielleicht nicht mehr beim Bohrhammer, sondern da muss schon noch ein bisschen mehr passieren. Wobei, ich würde aufpassen, wenn die deutschen Automobilhersteller Tesla kaufen, wäre meine Angst, dass Elon Musk, also der CEO von Tesla, spätestens dann zum, also endgültig zum Bond-Bösewicht wird. Und wir haben halt leider keinen Bond.
Ja, der baut ja auch Raketen.
Ja, ich weiß.
Oh, da muss man echt aufpassen.
Hat er eine weiße Katze?
Hoffentlich baut er keine Atomraketen für Trump.
Nächstes Thema.
Aber
kurz.
Oh ja, du musst weg. Was haben wir denn noch?
Deine Kälte.
Meine Kälte. Wir haben ja das letzte Mal, wie gesagt, am letzten Donnerstag, wollten wir Podcast aufnehmen und ich habe mir diese tollen Heizungsthermostate gekauft von AVM und von Elgato. Weil ich das Problem hatte, wenn ich heimkomme manchmal, dann weiß ich ungefähr 2 Stunden vorher, jetzt muss ich nochmal ins Büro und irgendwas arbeiten. Also drehe ich jetzt die Heizung auf, dann ist schön warm. Habe aber einen kapitalen Fehler gemacht, beziehungsweise eine Situation nicht bedacht, nämlich, dass ich die Heizung darauf getrimmt habe, also meine komplette Heizanlage darauf eingestellt, dass in den Schlafräumen, also sprich Büro, Kinderzimmer und mein Büro, das auch ein Schlafraum ist, das sind die 3 Räume bei mir im Haus, die nicht über Fußbodenheizung, sondern über normale Wandheizkörper beheizt werden, dass ich die so eingestellt habe, dass da normal nur 18 Grad reinkommen. Weil man will ja sparen. Also habe ich da die Heizung, die Temperatur so weit runtergestellt, dass das halt genau so hinhaut. Ja, was dazu geführt hat, ich war, keine Ahnung, unterwegs. Ich glaube, wir haben auch so 11 ausgemacht,
oder? Ja, ja,
ich glaube. Ich war unterwegs in der Früh um 8, habe in der Früh um 8 gedacht, oh, jetzt schalte ich mal die Heizung ein.
Ein Raum warm wird.
Hab so auf 21 Grad gestellt, habe gedacht, schön muckelig. Komm dann um 11 in mein Büro und es ist arschkalt. Es hat genau noch 18 Grad gehabt, also genau 18 Grad, wo ich es eingestellt habe, weil ich einfach nicht gedacht habe, dass die Heizung das, also weil ich nicht damit gerechnet habe oder nicht dran gedacht habe, dass die Heizung gar nicht so viel Wärme reinkriegt.
Jetzt haben wir mal davon abgesehen, dass du dich da jetzt einfach vertan hast, was ja eben mal passieren kann. Wie ist denn so dein Fazit jetzt nach 2-3 Wochen, was die beiden Systeme auch im Vergleich angeht?
Also ich habe ja das Elgato-System mit HomeKit verbunden. Das heißt, der Vorteil ist, dass es mit den iPhones halt auf Anhieb funktioniert, dass es einfach so 2016-like ist. Du sagst im iPhone, stell mal die Heizung im Büro auf 22 Grad und dann macht es einmal piep. Die Heizung ist jetzt auf 22 Grad eingestellt, also ziemlich cool. Aber es funktioniert halt nur mit iPhones. Also das ist halt der Nachteil dabei oder die Einschränkung. Man muss sich komplett in diesem Apple-Universum bewegen. Das heißt, iPhone funktioniert, wenn es im Haus ist. Wenn du es von unterwegs haben willst, brauchst du einen Apple TV, der quasi so als Bridge fungiert und dann einfach so die Informationen weiterreicht. Von der Technik dahinter ist es ziemlich cool, weil du keine Daten nach außen gibst. Also es ist jetzt keine Cloud-Lösung, wo die Daten in der Cloud gespeichert werden, sondern nur der Zugang ist über die iCloud, aber es wird komplett verschlüsselt zwischen deinem Gerät und der HomeKit-Zentrale dann bei dir im Haus. Also es sind keine Daten in der Cloud gespeichert, also Temperaturen, Lichtschalter, Stromverbrauch, auch alles Mögliche, was man da auslesen kann, bleibt wirklich nur auf deinen Geräten. Aber wie gesagt, brauchst halt Apple-Geräte. Ja. Der Thermostat selber hat keinerlei Einstellmöglichkeiten. Es ist eine Blackbox. Das heißt, man steckt den Batterien rein, schraubt ihn drauf, dann macht er einmal so eine Testfahrt und dann ist er komplett in der App, lebt er in der App. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt Gäste einquartiert, die können halt am Thermostat nichts regeln.
Oh, das wäre spannend für mich.
Die sind komplett von dir abhängig. und der ist relativ teuer für 69 Euro, 70 Euro, was er momentan kostet, das ist ja schon ziemlich teuer. Hm. Dazu kommt, er hat keine Lüftungserkennung. Das heißt, er kennt nicht, wenn das Fenster auf ist, sondern er denkt, es wird kalt und bullert voll rein. Wenn du das haben willst, brauchst du dazu quasi diesen Door- und Window-Kontakt. Den gibt's dazu für nochmal 40 Euro. Dann bist du bei 100 Euro. Und dann kannst du halt einstellen, wenn Window-Kontakt auf ist, schalt den Thermostat aus.
Der Nupsi muss dann aber praktisch am Fenster anbringen, oder?
Genau.
Ist das richtig?
Genau.
Okay. Da hört sich ja der andere von AVM, also jetzt zumindest was das angeht, schon ein bisschen spannender
an. Genau. Oder? Also der ist nicht direkt von AVM, der ist von einer Firma, die nennt sich Komet. Mhm. Oder ich weiß nicht, ob sich, also das Produkt heißt Komet Deckt. Das gibt's, glaube ich, als Komet Bluetooth auch, wo dann wirklich okay. So mit Bluetooth über Smartphone regeln kannst. Deckt deswegen, du verbindest die mit der Fritzbox und hast dann in dem Smart Home Bereich deiner Fritzbox diesen Thermostat stehen. Mhm. Er ist lauter als der von Netatmo. Wobei es jetzt bei mir, also es ist jetzt nicht, ich habe schon Rezensionen gehört, wo dann drin steht, ja, dein Nachbar kriegt sogar mit, wenn der sich bewegt, ist jetzt schon ein bisschen übertrieben. Also wenn man schraubt ihn drauf und man hört halt, dass da drin ein Motor läuft, weil dieses Ventil wird halt einfach mechanisch bedient.
Ja, gut.
Und da ist ein Motor, der macht halt bzzzt, bzzzt. Wenn du jetzt mit dem Kopf direkt an der Heizung hörst, wenn man sich im Raum aufhält, ich habe im Schlafzimmer jetzt auch einen, habe ich jetzt noch nichts davon mitbekommen. Okay. Also es ist ganz okay. Vorteil, er hat eben eine Bedienung am Gerät selber. Das heißt, im Gerät habe ich eine Plus- und Minus-Taste, ich habe eine Anzeige von der eingestellten Temperatur und von der gemessenen Temperatur. Funktioniert, wie gesagt, über die Fritzbox. Nachteil ist, die Adapter sind relativ billig. Also die, okay. Man braucht ja für die unterschiedlichen Heizungshersteller oder Thermostathersteller dann unterschiedliche Adapter. Mm. Da ist so ein Ring dabei, wo man dann draufschraubt und der ist schon sehr billig. Also habe ich so Stief draufgeschraubt, weil er halt so frickelig ist und da hat es mir gleich so den Adapter vernudelt. Da musste ich quasi nochmal einen holen. Da habe ich mir dann gleich einen höherwertigen aus Messing geholt, aber es sind halt auch nochmal 15 Euro, der dann
gekostet hat. Okay.
Einrichtung ist genauso einfach wie bei dem Elgato-Teil. Das heißt, man tut Batterien rein, drückt einmal bei der Fritzbox auf diese Decktaste länger, dann verbindet er sich und dann taucht er auf und dann kann man einstellen. Bei dem Deckteil, der Nachteil ist, es gibt keinen manuellen Modus. Das heißt, es gibt nur eine Zeitsteuerung. Also man muss quasi so einen Heizplan erstellen. Da gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei Einstellungen, Spar- und Komforttemperatur. Und dann kann man quasi auch so Tage und Wochen oder auf Tages- und Stundenbasis kann man dann über die Woche so einen Heizplan erstellen und kann dann sagen, Spartemperatur mach 18 Grad, Komforttemperatur 21, 22, 23 Grad und erstellt es dann ein.
Wenn ich jetzt aber, so wie ich mich jetzt gerade schon ein bisschen anhöre, so leicht angeschlagen, wenn die Erkältung jetzt aber doch durchfeuert und du sagst, okay, du musst jetzt halt dann nochmal einen Montag zu Hause bleiben, also steckst die ganzen Kollegen im Großraumbüro an, kannst du aber an dem Tag nicht sagen, okay, jetzt bitte auf 22 Grad und dann morgen wieder normaler Plan, oder was?
Also ich habe es nicht gefunden, wie es geht. Es kann auch sein, dass ich mich ein bisschen dämlich angestellt habe bei der Oberfläche, aber ich glaube, du musst dann wirklich für den Tag erstmal den Plan quasi auf Komfort stellen und die Komforttemperatur höher stellen.
Okay.
Also ich habe es versucht, man kann auch so direkt in der Übersicht kann man so Temperatur einstellen auf 22 Grad mal einzustellen, aber eine Stunde weiter war dann wieder auf 17 gestanden. Also ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen, habe mich jetzt aber auch, ich habe jetzt halt so gemacht, dass ich die ganze Woche, weil das Schlafzimmer und Kinderzimmer haben wir nicht so stark geheizt, in der ganzen Woche quasi durchgängig Spartemperatur eingestellt habe, die Spartemperatur im Schlafzimmer auf 17, Kinderzimmer auf 18 Grad gestellt habe und das hält er jetzt. Also das funktioniert sehr gut.
Okay.
Und kostet halt nur 50 Euro. Also im Moment würde ich eher den AVM empfehlen, weil da gibt's ja auch über so Hacking-Projekte, wenn man sich dann einen Raspberry Pi reinstellt, kann man den auch mit HomeKit, mit dem iPhone bedienen.
Okay.
oder mit anderen Hausautomationen verbinden. Insofern ist man da, glaube ich, auch flexibel, wenn man ein bisschen ans Hacking geht. Wenn man jetzt rein der iPhone-Nutzer ist und auf Komfort bedacht ist und sich denkt, ich will nur im iPhone das steuern, dann ist natürlich der Elgato der einfachere, weil einfach einmal verbinden und gut ist.
Und gut ist. Ja, finde, es ist schon nicht uninteressant. Jetzt gerade für Büroatmosphäre zum Beispiel, weil es ist ja doch immer unterschiedlich.
Ja.
Jetzt bei mir auch teilweise mit Homeoffice, wo es einfach ruhig ist, wo du nur zwei Stunden Ruhe brauchst, sagst, okay, jetzt fährst du nach Hause, jetzt machst du warm. Während der Fahrt über die B12 fängt es an zu heizen. Das ist schon eine angenehme Idee eigentlich.
Ja, also ich bin echt begeistert davon und ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Das ist jetzt voll schlusssatzmäßig.
Total super.
Ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
Ja, nee, auf jeden Fall. Bin eigentlich sehr zufrieden damit, mit beiden Systemen. Wenn man jetzt vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht AVM hat jetzt einen eigenen Thermostat vorgestellt, also das eigene Produktion. Keine Ahnung, was jetzt der Unterschied zu dem Comet Deckt ist. Vielleicht ist es der gleiche Hersteller und die haben das nur gekauft und umgelabelt oder die haben jetzt wirklich eine eigene Produktion. Meinst vielleicht du? Kommt da noch was. Ich habe auch schon so 3-4 Feature-Requests an AVM deswegen gestellt, wegen dem ganzen Home-Automationsding, das sie da machen. Und ein paar sind jetzt auch wirklich schon umgesetzt. Also ich möchte jetzt dann nicht sagen, dass es an mir lag. Wahrscheinlich die Ideen waren einfach so einfach, dass, glaube ich, wirklich jeder diesen Vorschlag oder viele diesen Vorschlag eingereicht haben, so Sachen wie Gruppenbildung oder sowas.
Ja.
Dass ich halt, wenn ich in einem Raum halt mehr wie einen Thermostat habe, was ja durchaus vorkommen kann, dass ich 2-3 Heizkörper in einem Raum habe, dass ich die dann gruppieren kann und dann einfach alle Heizkörper auf die Gruppe ummünzen oder dass man eine Temperaturvarianz hat, also wenn ich an der Heizung ist es halt nun mal wärmer, wo der die Temperatur misst, als im Raum selber, dass man dann einstellen kann, ja, an der Heizung ist es aber immer 2 Grad wärmer, also heiz mal 2 Grad mehr, um die Zieltemperatur zu erreichen, also so Dinge, die sind dann auch nachgebessert worden und da sind es nochmal reingekommen. Insofern sind die, glaube ich, schon dabei, ein interessantes Konzept halt über diese Fritzbox-Anbindung zu machen.
Da bin ich gespannt, was passiert. Wahrscheinlich kaufe ich mir dann auch demnächst mal eine Fritzbox vielleicht.
Ach, du hast ja noch dieses Speedport.
Ja, ich habe das umsonst bekommen, weißt du?
Ja, nicht alles, was umsonst. Du kannst leck mal am Randstein, da kriegst du umsonst Tripper.
Besseres Schlusswort. Besseres
Schlusswort. Liebe Leute, in diesem Sinne, wir müssen aufhören. Wir haben glaube ich, schon, wie lange haben wir denn? Eine 3/4 Stunde.
Ja, das perfekte Punktlandung. Macht es gut. Wir wünschen euch ein schönes verlängertes Wochenende.
Ja, stimmt.
Ist ja dieser Heilige mit den 3 Königen, wa?
Ja.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.
In diesem Sinne, viel Spaß und bis dann.
Ciao.